Ja, wir haben das ja vorhin gesagt. Ist noch irgendjemand, dem jetzt was eingefallen ist, was er in der letzten Zeit mit Jesus erlebt hat und was er mit uns teilen möchte? Dem würde ich nämlich jetzt noch mal Raum geben. Gut, dann teile ich mit euch, was mir so wichtig geworden ist. Ja, passt. Und zwar möchte ich euch mal erst eine Frage stellen. Wer von euch ist glücklich? Halleluja, sind ja einige. Wunderbar. Wen würdet ihr denn glücklich nennen? Von wem würdet ihr sagen, das ist ein glücklicher Mensch? Jeder, der glaubt. Also ich glaube, aber ich war auch schon oft traurig. Ja, ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Es geht ums Glücklichsein. Und Matthäus 5, 1 bis 12, das sagt euch wahrscheinlich auch, oder den Bibelfesten jedenfalls was, da stehen die Seligpreisungen, der Anfang der Bergpredigt. Da sagt Jesus, wovon er der Meinung ist, welche Menschen glücklich zu schätzen sind. Also bei der Luther-Übersetzung steht ja selig, das ist ein bisschen unglücklich. Luther übersetzt nämlich verschiedene Worte mit selig. Nämlich einmal hier glücklich zu schätzen ist der Mensch, und zum anderen wirklich gerettet ist, ewiges Leben hat. Und hier geht es wirklich um, wer ist glücklich. Hier geht es nicht darum, wer ist gerettet, wer hat ewiges Leben oder so. Die Frage ist hier nicht im Vordergrund. Das ist ganz wichtig, denn wenn man, ja, das werdet ihr gleich dann merken, warum das so wichtig ist. Ja, lasst uns das einfach mal lesen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: Glücklich sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glücklich sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glücklich sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glücklich sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Naja, gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Glücklich sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ist ja mal so, die Frage ist hier geistig oder geistlich gemeint, aber mal ganz ehrlich, glücklich nennen würden wir doch keinen von beiden, oder? Weder die, die geistlich arm sind in ihrer Verbindung zu Jesus, noch die, die geistig arm sind, wie war das, die Pech beim Denken haben. Also glücklich nennen würden wir doch weder den einen noch den anderen, egal wie das hier zu übersetzen ist. Und dann heißt es hier, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da gibt es noch so eine Stelle, wo Jesus sagt, denn ihrer ist das Himmelreich. Um wen geht's da? Die Kinder, genau. Ja, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und den Erwachsenen sagt er dann, und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht rein. Das ist die Parallele. Also glücklich sind die, die es eigentlich nicht leicht haben. Glücklich sind die, die schnell übersehen werden. Glücklich sind die, die wir nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellen würden. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nämlich heißt im Klartext, diejenigen, die sich völlig darüber im Klaren sind, dass sie sich den Himmel nicht verdienen können, die sind glücklich. Ja, die Schlauen, die meinen, wir können alles durchdringen. Oder die geistlich Starken, die sagen, also wenn alle so wären wie wir, dann wäre unsere Gemeinde eine Mustergemeinde der Heuchelei. Aber ja, also die, die sich selber was einbilden auf das, was sie selber leisten können, die nennt Jesus gerade nicht glücklich, sondern die, denen völlig klar ist, dass sie eigentlich nichts beitragen können. Glücklich sind die Trauernden. Das ist ja schon ein Widersinn im Wort an sich, oder? Entweder ich traure oder ich bin glücklich. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, Menschen, die hier ein Defizit haben, trauern tue ich, wenn ich einen Verlust erlitten habe, der mir unter die Haut geht. Ja, also entweder einen Menschen verloren habe oder meine Gesundheit verloren habe oder was weiß ich, ja, manche trauern schon, wenn ein Auto verloren geht oder was auch immer, wo wir eine Beziehung aufgebaut haben. Glücklich sind die, die einen Verlust erlitten haben und dem jetzt nachtrauern, denn sie werden getröstet werden. Auch wieder etwas, wo wir sagen würden, Mensch Jesus, da stellst du aber meine Erfahrungen gerade mal gewaltig auf den Kopf. Also ich bin entweder glücklich oder traure. Beides gleichzeitig. Deswegen übersetzen ja auch manche Übersetzungen, glücklich zu schätzen sind. Aber eigentlich ist hier die Elberfelder, habe ich hier mal genommen, eigentlich ist die hier richtig. Glücklich ist. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja, das deutsche Wort sanftmütig übersetzt man ja gerne Mut zum Sanftsein. Ja, das ist ja wörtlich, wenn ich das Wort wörtlich auseinandernehme. Und da ist etwas dran. Eigentlich würde man doch sagen, das Land erben die, die die Ellenbogen rausfahren. Ja, und Donald Trump erstmal alles fordern und dann immer noch mehr kriegen, als ihm zusteht. Das ist doch eigentlich, also ich weiß gar nicht, warum wir uns über den Mann aufregen, der ist doch eigentlich die Reinkultur unseres Zeitgeistes. Nur, dass er das nicht so schön kaschiert wie die anderen, ja, sondern der haut es halt einfach raus. Das ist unser Zeitgeist, was der Mann uns da so im Extrem vorlebt. Das ist so heutzutage. Du musst nur richtig auf den Putz hauen, unverschämt sein, alles fordern, dann kriegst du immer noch mehr am Ende, als dir zusteht. Und jetzt kommt Jesus her und sagt, glücklich, der das nicht macht, sondern der sanftmütig ist. Den nennt Jesus glücklich. Und ich weiß, man könnte zu jeder einzelnen dieser Seligpreisung eine ganze Predigt halten. Es wäre eine Predigtreihe, da ich alle 2 Wochen nur dran bin, jeweils in jedem Ort, würde das ganz schön lange reichen. Aber gehen wir mal weiter. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt ja im Klartext, die Ungerechtigkeit erleben und sich nach Gerechtigkeit sehnen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Seid ihr glücklich, wenn ihr Ungerechtigkeit erlebt? Also ich kann da ganz schön die Wände hochgehen. Und zwar ganz egal, ob das mir passiert oder anderen. Ja, also wenn ich Ungerechtigkeit sehe, die anderen widerfährt, kann mich das genauso aufregen, als wenn ich das selbst erlebe. Da kann ich so richtig die Wände hochgehen. Und das kann mich so richtig, also entweder es bringt mich auf die Palme oder es macht mich völlig down, völlig fertig, depressiv oder was weiß ich. Aber glücklich, das Gefühl habe ich noch nie erlebt. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Also es wird Gerechtigkeit geben. Hier stellt sich natürlich die Frage, ja wann denn? Wenn wir alle genug nach Gerechtigkeit hungern und dürsten? Ja, meine Bildauswahl kann man ja auch hinterfragen. Da habe ich ja jetzt eine Truppe, die gegen Gerechtigkeit aufsteht. Ja, und ihre Schilder, steht ja nichts drauf, kann man sich jeder reindenken, was er möchte. Aber ja, hier, das sind Leute, die rausgehen. Ist es das? Oder was ist es? Und ich glaube, glücklich sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden, aber wohl erst, wenn wir vor Jesus stehen. In der Offenbarung gibt es die, die dann an diesem großen Meer stehen, mit weißen Kleidern. Das sind die, die rausgerettet sind aus der großen Trübsal, wann auch immer die ist. Und jetzt vor dem Thron stehen und darauf warten, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und die fragen, wie lange noch? Ja, also die letzte endgültige Gerechtigkeit gibt es erst, wenn Jesus wiederkommt. Das müssen wir auch wissen. Und trotzdem sagt Jesus schon hier auf dieser Erde, glücklich die, die danach hungern, denn sie werden gesättigt werden. Jetzt habe ich mal ein paar Dinge zusammengefasst. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ja, Barmherzigkeit ist ja auch so etwas, mitfühlen. Das Wort für Barmherzigkeit hat etwas damit zu tun, es dreht mir den Magen um. Ja, es erbarmte ihn, als es ja Jesus sah die Volksmenge und er erbarmte ihn. Ja, es ging ihm durch und durch, würden wir vielleicht sagen. Ja, sind wir barmherzig mit uns selber, mit den Menschen um uns herum, mit Menschen, die Fehler machen, mit Menschen, die vielleicht geistlich arm sind? Sind wir barmherzig? Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Vielleicht liegt es daran, dass manchmal Menschen sich mit Barmherzigkeit so schwer tun, die meinen selber keine zu brauchen. Ja, also da ist ja was dran. Glücklich sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, wer ist denn reinen Herzens? Ist jemand hier reinen Herzens? Kommt auf Stellung oder Zustand an. In unserer Stellung vor Gott sind wir reinen Herzens, weil Jesus unsere Herzen reingewaschen hat. In unserem Zustand hier in dieser Welt, ja, ich denke mal, die gelacht haben, wissen, was ich meine. Das ist oft der Unterschied, ja, unsere Stellung vor Gott und unser Zustand. Und wir werden immer dann auch von den Menschen draußen, ihr glaubt ja, ihr wärt was Besseres. In unserer Stellung vor Gott haben sie sogar recht, aber nicht, weil wir besser wären, sondern weil Jesus uns rein gewaschen hat. Und das müssen wir halt auch rüberbringen. Ja, wenn wir rausgehen wollen, wenn wir nicht davon schweigen wollen, wenn wir davon reden wollen, dann gehört dazu, dass sie sagen, nein, ich bin nicht besser. Sondern was mich zum Christen macht, ist, dass mir meine Schuld vergeben ist, nicht, dass ich keine habe. Ja, das ist das, was wir transportieren müssen. Aber glücklich, wer sich seine Schuld hat vergeben lassen, wer reinen Herzens ist und glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und das ist nicht immer leicht. Wenn man sich in irgendeinen fremden Streit einmischt, um zu versöhnen, kann passieren, dass plötzlich beide Seiten auf einen losgehen. Dennis ist heute nicht da, aber die Polizei erlebt das manchmal. Ja, die kommen rein, sollen einen Streit schlichten, plötzlich gehen beide Seiten auf den Polizisten los. Friedensstiften ist nicht immer ganz so einfach. Ja, und manchmal vielleicht sogar mit unseren Möglichkeiten unmöglich, dass wir das gar nicht leisten können. Und deswegen ist das so wichtig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und jetzt kommt der Hammer. Glücklich sind die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wer von euch hat schon mal laut gejubelt, als er verleumdet worden ist? Keiner? Dann wird es ja Zeit, dass wir das hier mal lesen. Oder? Aber ich auch nicht, ja, also ganz ruhig. Ja, das ist doch verrückt, würden wir sagen. Mensch, Jesus, was erzählst du denn da? Das ist doch nicht lustig, das ist doch nicht glücklich machen, das ist doch alles andere. Und dann noch, freut euch und jubelt. Ja, Herr Stündi jetzt so, bleibt ruhig und tragt es mit Fassung. Nee, da steht, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Das ist doch komplett paradox. Ist ja nicht das Erste, ja, hatten wir ja vorher schon. Selig seid ihr Trauernden, ja, ist doch paradox. Das ist doch widersprüchlich. Das passt doch nicht zusammen. Aber jetzt stellt sich die Frage, was ist Nachfolge? Wir leben ja in der Passionszeit. Und wir erinnern in dieser Zeit eigentlich besonders an das Leiden Jesu, an diesen Leidensweg, den er gegangen ist. Der hat ja nicht an Karfreitag angefangen. Sondern das war ja schon die ganze Zeit davor, wo immer mehr Widerstand kam. Und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, das schlimmste Leiden in der Vorzeit, also nicht das Kreuz mal rausgenommen, war, dass seine eigenen Jünger ihn nicht verstanden haben, nicht gecheckt haben, worum es geht. Und das ist die Frage, wem folgen wir nach? Ja, natürlich folgen wir dem König der Welt oder des Universums, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Vorsicht, Herrscher der Welt ist momentan noch der Teufel. Aber ja, wir folgen dem, der über allem steht. Der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber wie ist er denn da hingekommen? Was war denn der Weg? Und der Weg ging über Ablehnung, der Weg ging übers Kreuz. Der Teufel, der bietet ihm eine Abkürzung in den Versuchungen Jesu. Kurzer Kniefall vor mir und ich werde dir alle Reiche der Welt geben. Also erstmal verspricht er was er gar nicht hat. Und zweitens, wären dann wir alle verloren. Ja, das, also wenn Jesus diese Abkürzung genommen hätte. Nee, der Weg für ihn ging durch Leid, ging übers Kreuz. Und wir nennen uns Nachfolger. Was heißt denn das? Also wir müssen nicht mehr für alle Welt sterben. Das ist ein für alle Mal erledigt. Aber ansonsten, und deswegen muss ich sagen, ja, wenn wir angefochten sind, ist das ganz oft ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, es steht schon hier drin, um meinetwillen. Ja? Also nicht, wenn ihr geschmäht werdet, weil ihr Biester seid, ja? Weil dann seid ihr nicht glücklich zu schätzen. Ja? Das ist hier nicht gemeint. Ja, ihr lacht jetzt, ich habe da traurige Erfahrungen aus meiner Jugendzeit, noch meiner Heimatgemeinde, wo es dann wirklich jemanden gab, der unmöglich war in jeder Hinsicht, ja, war auch führender Mitarbeiter in einem Betrieb und die Leute, die auch da gearbeitet haben von uns, die sagten, der ist unmöglich, der ist wirklich bei allen unten durch, nicht weil er fromm ist, sondern wegen seines Verhaltens. Und wenn er dann angegriffen wurde, war das natürlich immer Leiden um Christi willen. Also aus seiner Sicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da das richtig einordnen. Aber wenn wir um Jesu willen angegriffen werden, dann ist das ja ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann ist das ja ein Zeichen, dass wir dran sind. Und Leute, Verfolgung ist normaler als das, was wir momentan erleben. Weltweit bin ich davon überzeugt, dass mehr Christen in schwierigen Verhältnissen leben, als so im Wohlstand, wie wir das tun. Und ich habe schon vor Jahrzehnten gehört, dass die verfolgten Christen in China für uns beten, weil sie wissen, dass der Wohlstand viel gefährlicher ist als die Verfolgung. Und das hat Jesus mit Sicherheit alles hier auch im Hinterkopf, dass er sagt, okay, in dem Moment, wo ihr Druck kriegt, müsst ihr euch entscheiden. Da geht es nicht mehr wachsweich, so ein bisschen hier und ein bisschen da. Ja, so ein bisschen christlich. Ja? Was nicht rot ist, das ist rötlich. Was nicht blau ist, das ist bläulich. Was nicht Christ ist, das ist christlich. Ja, so nicht ganz Christ, aber auch nicht ganz Heide, so irgendwas dazwischen. Und wenn der Druck entsteht, dann geht das nicht mehr. Dann muss ich mich entscheiden. Gehöre ich dazu und zahle den Preis oder drücke ich mich dann doch lieber? Und das ist dann nicht mehr so einfach. Welchen Weg gehe ich? Deswegen sagt Jesus hier, glücklich der, der das erlebt. Der so auf die Probe gestellt wird, dass er klar Farbe bekennen muss, weil so ein bisschen hier und ein bisschen da einfach nicht mehr geht, weil das nicht mehr funktioniert. Glücklich seid ihr, wenn ihr so in diese Konfrontation gestellt werdet, wo ihr nicht mehr ausweichen könnt. Warum macht Jesus das hier? Ich glaube, Jesus will hier das verhärtete Weltbild seiner Jünger aufbrechen. Er will sagen, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann gelten andere Regeln. Und das geht ja in der Bergpredigt dann weiter. Wir werden, also jetzt klar, jetzt kommt erstmal Karfreitag, Ostern, aber danach werden wir dann hier weitermachen und werden mal gucken, was hat er denn da noch so drauf, wo Jesus sagt, wenn ihr mit mir leben wollt, im Reich Gottes, da gelten einfach andere Regeln. Und ich glaube, diese Regeln, diese Wertmaßstäbe, die meint Paulus, als er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja, also das ist ja ganz oft bezogen worden dann auf Frisur oder bei den Frauen Rock oder Hose, auf solche Äußerlichkeiten. Ja, oder ein Christ darf nicht tanzen. Oder bei meiner Mutter war es noch das Kino, wobei meinen ersten Kinobesuch habe ich mit meinem Vater gemacht als Jugendlicher. Also da waren... Ja, immer wenn Eltern sich nicht so ganz einig sind in ihrem Erziehungsstil, nur bei Kino ist es relativ harmlos, da gibt es wichtigere Themen. Aber es waren so Äußerlichkeiten, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was Paulus meint, ist das, was Jesus hier beschreibt. Im Reich Gottes gelten andere Regeln. Da gelten nicht die Regeln dieser Welt. Ja, und es unterscheidet sich, wer ist denn glücklich zu schätzen und wer nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich mir das, dass wir wachsam sind und dass wir vielleicht das sogar uns mal auf ausdrucken oder irgendwas und irgendwo hinhängen, ab und zu mal lesen oder Lesezeichen in der Bibel da drin und uns immer mal wieder daran erinnern, welche Maßregeln gelten denn bei Gott. Und besonders, wenn uns mal wieder was ärgert, lasst uns doch mal gucken, ob das nicht in dem Katalog der Dinge steht, wo Jesus sagt, glücklich bist du, wenn dir das passiert. Und vielleicht kann das unseren Blickwinkel ein bisschen verändern. Es ist nicht schön zu trauern. Es ist nicht schön, geistlich arm zu sein. Es ist nicht schön, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Aber es bringt uns vielleicht Gott ein kleines Schritt näher. Ich möchte nicht so gehen, also die Befreiungstheologie, die sagt ja dann, alle Menschen, die arm sind, sind schon mal per se im Himmel. Das steht hier nicht. Ja, bitte. Also das steht hier nicht. Hier steht nur, die sind glücklich zu schätzen, denn die haben es leichter. Weil die genau wissen, dass ihnen was fehlt. Ja, und die nicht schon den Himmel auf Erden haben, sondern denen wird viel mehr bewusst, dass ihnen was fehlt. Und machen sich vielleicht viel leichter auf die Suche. Die Umkehrung nennt ja Jesus, es ist leichter für ein Kamel durchs Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Und darauf die Jünger ganz entsetzt, ja, wer kann denn da noch gerettet werden? Und darauf Jesus, tja, bei Menschen ist es unmöglich. Ja? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, deswegen haben auch die Reichen noch eine Chance. Aber die Armen wissen es per se. Ja? Die wissen, ihnen fehlt was. Die Leute, die Dinge, die wir hier gelesen haben, wer das erlebt, der weiß, dass ihm was fehlt. Und er macht sich auf die Suche. Und er hat es weitaus leichter, Jesus zu finden, um dann gerettet zu werden. Deswegen finde ich hier die Luther-Übersetzung so gefährlich mit dem Selig. Denn da könnte man ja dann tatsächlich meinen, Halleluja, ich bin nicht der Schlauste, ich werde ständig gemobbt, also bin ich schon mal per se im Himmel. Nee, das wird so nicht funktionieren. Sondern glücklich sind diese Menschen, weil sie viel mehr herausgefordert sind, schon von ihrem ganz normalen Leben nach Jesus zu suchen. Und wenn sie dann Jesus finden, dann sind sie auch gerettet. Das ist wichtig. Und das ist bei vielen Dingen in der Bergpredigt so, das schon mal als Vorschau auf das, was noch kommt, bei ganz vielen Dingen. Es geht nicht darum, wie komme ich in den Himmel. Das ist nicht Thema der Bergpredigt. Da müssen wir woanders nachgucken in der Bibel, nicht in der Bergpredigt. Sondern der Bergpredigt, da würde ich sagen, es geht um die Wertmaßstäbe im Reich Gottes. Und die sind anders. Ich denke, das wisst ihr alle, kommen ja noch Dinge, die herausfordernd sind in der Bergpredigt. Die sind anders als der Zeitgeist. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin und gerettet bin, weil ich Vergebung in Jesus habe, dann gelten andere Maßstäbe für mich. Das einfach schon mal so nochmal als kleiner Blick auf die Bergpredigt. Aber nochmal, geht in diese Woche rein und wenn euch was begegnet, behaltet mal diesen Katalog im Hinterkopf oder eben auch auf einem Zettel vor Augen und geht das mal durch. Und wie kann ich dann diese Situationen für mich nutzen, um Gott näher zu kommen? Ja, sie erinnern mich immer an meine Grenzen. Und dann bin ich angewiesen, Herr, ich will mit dir meinen Weg gehen. Ich will mit dir dieser Ungerechtigkeit begegnen. Ich will mit dir Frieden stiften. Alleine kann ich das nicht. Ich gieße eher noch Öl ins Feuer. Aber mit dir will ich Frieden stiften. Mit dir will ich diese Schritte gehen. Und wenn ich dann angegriffen werde, weil ich mit dir unterwegs bin, gut, dann ist es ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Lass uns zusammen beten. Herr, ja, nach unseren menschlichen Maßstäben ist das verrückt, was du da gesagt hast. Aber schenke doch, dass wir diese Dinge sehen, lernen, so wie du sie siehst, wie du uns siehst. Lehre du uns deinen Blickwinkel und schenke, dass wir uns nicht immer diesem Zeitgeist beugen. Herr, du siehst, wir sind alle davon geprägt, wir sind alle davon beeinflusst, aber schenke, dass wir mehr und mehr auf dich hören, auf das, was du redest, auf das, was du gibst. Danke, dass wir dir folgen dürfen, dass du jeden annimmst, der zu dir kommt. Und so begegne du uns auch in dieser Woche. Amen. Jo.